Herzlich willkommen bei Snapkeep, der Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mit dabei eure Hosts Christoph Bengstein und Tim Bartlick. Folge 20, One Panel to Rule Them All. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Snapkeep, dem Legacy-Podcast aus Norddeutschland. Mein Name ist Tim und ich bin nicht alleine, denn bei mir ist Christoph Bengstein. Ich grüße dich.
Moin Moin, grüße dich.
Christoph, neues Jahr, immer noch fast gleicher Anmod, ne? Also ich glaube immer so Konstanz, einen roten Faden, der muss sich auch durchziehen.
Ja, irgendwas muss ja Konstanz noch vermitteln und das ist ja, einfach, ne? Also ja, ich meine, wir haben ja auch noch ein bisschen Zeit bis zum Einjährigen und dann können wir immer noch überlegen, ob wir was Neues machen wollen.
Vielleicht mal ein neues Intro oder so oder was ganz Neues, neues Konzept? Glaubst du, wir müssen mal so Revisiting Snapkeep?
Boah, ist eine gute Frage. Ich habe gerade mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht.
Ich auch nicht, ich erzähle es einfach mal so, also so, der Gedanke kommt mir gerade so. Vielleicht mal irgendwie so ein bisschen Dubstep ins Intro. Ist das cool wieder?
Keine Ahnung. Kein Dubstep. Also ich könnte höchstens so mit so einem aufweckenden Death Metal Intro, so da hätte ich ja Ambitionen, aber ich glaube auch, dass das gar nicht so cool ist. Also das stelle ich mir jetzt da irgendwie gerade witzig vor, aber es gibt auch an einen anderen Podcast, der, finde ich, immer ein sehr schrilles Intro hat, was ich vom Theme her relativ cool finde. Aber ich
wir können das auch sagen, oder? Ich weiß genau, welchen du meinst.
Ja, was meine ich denn?
The Everyday Eternal.
Ja, genau. Also genau, das ist sehr schrill. Und
es ist schrill.
Von der Lautstärke auch noch mal deutlich über der Sprachlautstärke. Und gerade wenn ich In-Ears drin habe und dann das Intro höre, fliegen mir fast die Ohren ab. Ja. Deswegen,
ist ein ganz toller Podcast, so, ne? Ganz kurz vorweg. Also es ist gar kein Hate, wirklich. Die leisten seit Jahren Pionierarbeit, der ganze Podcast, die auch oft in dem Legacy-Podcast, das soll wirklich gar nicht böse klingen. So ganz, ganz großen Respekt vor dem, was die da auf die Beine stellen und gestellt haben. Aber dieses Intro, das ist mir auch einfach ein Müh zu schrill. Plus, Julian Knaap hat uns den Legacy-Keller Hannover genannt und da bin ich auch eher ein bisschen, also da liegt es aber auch vielleicht an uns. Vielleicht müssen wir den Namen Legacy Hannover einfach noch ein bisschen weiter in die Welt tragen.
Ist so.
Den Legacy-Keller, man kennt ihn. Herrlich. Cool. Ey, wir sind jetzt im nächsten Jahr tatsächlich, ne? Wir sind das erste Mal in ein neues Jahr gegangen als Snapkeep. Es ist 2022 und ich würde gerne irgendwie so sagen, die Welt hat sich verändert, nichts ist mehr so, wie es war. Aber eigentlich sind wir ehrlich, more of the same, oder?
Also, wenn wir jetzt aus Snapkeep-Sicht schauen, hat sich ja eine ganze Menge getan. Wir sind ja eigentlich mit einem Banning in Snapkeep gestartet. Folge 0, irgendwie der große Banning-Talk. Oko, Astrolabe, Arcanist wurden gebannt. Danach eine ganz lange, spannende Zeit und ja, bis in jetzt zu einer Zeit, so seit, was weiß ich, November, dass man sagt, irgendwie das Competitive Meta, also im Legacy, ist irgendwie solved und manche empfinden Legacy als stagnierend gerade. Also es hat sich eine ganze Menge getan. Vielleicht sehen wir ja zum Jubiläum doch nochmal irgendwie eine Veränderung in was für einer Sicht auch immer.
Ja. Ja, jetzt haben wir gar nicht so mega viel Pre-Talk, aber muss ja auch gar nicht immer sein. Weil du hast gerade einen spannenden Punkt angesprochen, nämlich das Legacy-Meta ist aktuell solved. Oder du hast ja gar nicht mal gesagt, dass das so deine Aussage ist, sondern so, dass das so ein genereller Eindruck ist. Und ich finde, das ist so in Teilen ja, in anderen Teilen auch gar nicht. Also ich glaube, die großen Archetypen in sich, die haben sich gefunden. Aber ich glaube, dass in den Archetypen an sich noch ganz, ganz viel passiert gerade. Dass das alles super dynamisch ist, dass da super viele Card-Choices sich wechseln. Und das finde ich eigentlich gerade sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, das Deck, was am ehesten gesolved ist, ist vielleicht auch das prominenteste Deck, nämlich UR Delver. Ich glaube, da passiert gerade nicht mehr so viel. Die haben ihre Creatures gefunden, die haben ihre Spells gefunden. Ich glaube, zwei Unholy Heat ist jetzt irgendwie der Konsens auf die letzten beiden Flex-Sorts, die auch mal zwei Gutshots waren oder so.
Nein, das ist tatsächlich das, was da noch flexibel ist. Also genau das, also der Competitive Meta teilweise bisschen zu Pyroblast, aber genau irgendwelche Variationen aus Gutshot, Unholy Heat oder ähnlichem. Also genau, das sind auch, aber sonst die 58 Main sind gefühlt fix. Genau. Oder dass man irgendwie ein Delver mehr oder weniger spielt, also so 2 bis 4 Delver, da gibt es auch noch manchmal minimale Variationen.
Genau, ich habe jetzt hier zum Beispiel gerade die eine Liste, die ich hier gerade mal offen habe, ist die von IB Troop, der hat damit den 13. Platz in der letzten Challenge gemacht und die ist eben genau so, ne? Also 3 Delver, dann Playsets, Dragonraid Channeler, Murktide, Ragavan, Iteration, Ponder, Brainstorm, Daze, Force of Will, Lightning Bolt. Und dann eben 2 Gutshot, eine Mishrath Bauble. So. Und das sind, glaube ich, die 4 Karten, an denen am ehesten geschraubt wird, ne? Die Delver-Anzahl und dann eben Bauble, Gutshot dazu. Und dann eben, naja, je nachdem, ob man noch ein Forkbolt spielt oder Unholy Heat oder sowas. Aber im Grunde ist das Ding, glaube ich, gesolved. Und auch das Sideboard ist eigentlich relativ stock. Mit so ein paar Meta-Anpassungen natürlich immer, ne? Je nachdem, wie sich alles andere entwickelt. Aber auch die Landbasis, da passiert nicht mehr viel. 4 Wasteland, 4 Volcanic, 2 Steam Vents und der Rest mit Fetchländern aufgefüllt. Das ist, glaube ich, relativ fest. Aber wenn wir uns alle anderen Archetypen angucken, die wir haben, da passiert super, super viel gerade. Und das finde ich dann eigentlich sehr, sehr spannend zu sehen irgendwie.
Ja, also ich weiß gar nicht, wovon du jetzt insgesamt sprichst. Auf jeden Fall gehe ich mit, dass die Midrange-Haufen ja in sich super schwankend sind, also was man da genau spielt. Ich glaube, es ist relativ klar, dass man zurzeit weiß spielen möchte, weil sowohl Swords als auch Prismatic Ending als Removal zu gut sind, um sie nicht zu spielen.
Ja.
Also man kommt irgendwie an weiß nicht vorbei. Es gibt irgendwo immer irgendwelche Rug-Midrange-Listen, die auch mal erfolgreich sind, aber ja, normalerweise möchte man schon weiß haben.
Genau, da bestätigt die Ausnahme dann die Regel, ne?
Ja, und ansonsten ist halt doch immer wieder flexibel, hier und da Anpassungen. Da gibt's auch immer noch ein bisschen Entwicklung in der Mana-Base oder was sind die Grind-Karten? Möchte man jetzt mit Expressive Iteration, mit Library mehr grinden? Möchte man ein Tier haben, das irgendwie den Gegner kaputt hauen kann? Also, es sind immer relativ ähnliche Shells. Man hat irgendwie eine Grind-Engine, meist dazu auch ein Uro, einfach weil er so stark ist. Aber dann hier und da einfach, na, je nach Archetyp immer wieder was anderes.
Ja. Wobei, wenn wir uns die letzte Challenge mal so explizit angucken, dann sind wir ja eigentlich von diesem Band-Ding zumindest so ein bisschen weg. Dann geht's ja gerade eher wieder Richtung Jeskai in den ganzen, wie du es gerade genannt hast, Midrange-Haufen, Grind-Dingern so. Dass da tatsächlich kaum noch grün gespielt wird, sondern eher irgendwie fast ja schon so ein blau, ein rein blauer Kern irgendwo. Mit dann weiß für Main Deck, Teferi, Ending und Swords. Und dann irgendwie rot für die Sideboard Blasts. So, dass das eigentlich irgendwie so, und vielleicht noch Meltdown. Dass das so gerade der große Kern ist. Und eine Entwicklung, die man da irgendwie gerade sieht, die ich ganz spannend finde, war ja zuletzt auch die Hinzufügung von Wall of Omens. Dass die immer häufiger in den Listen gespielt wird. Hast du sicherlich auch schon gesehen. Fand ich einfach cool, dass die Karte gerade so ein kleines Legacy Revival kriegt.
Das heißt, also ich glaube, wenn man deine Aussage jetzt so ein bisschen aus dem Kontext reißt, könnte man den Eindruck haben, dass jetzt in immer mehr kommt. Also sie wurde jetzt, glaube ich, vereinzelt gesehen und ist jetzt auch vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen und das wurde für cool befunden. Ist natürlich auch irgendwo sinnvoll, mit Jorion das zu spielen, aber ich weiß gar nicht, wurde die schon mal im Legacy gespielt? Ich erinnere es zumindest nicht.
Genau, jetzt gerade habe ich die hier in so einer in der Liste gesehen, die bei der letzten Challenge 5. wurde. Von Janky B. Und das ist dann auch eine 60er-Liste, also ohne Jorion. Genau, die spielt einfach 2 Wall of Omens, 3 Monastery Mentor, 3 Snapcaster. Das sind so seine 8 Creatures. Und ich denke, auf der einen Seite ist Wall of Omens einfach ein guter Block, ein guter Roadblock gegen den Ragavan gerade. Andererseits schwer zu removen vielleicht. Zumindest Bolt-Proof, was ja immer noch relativ gut ist. Und dementsprechend auch Gutshot-Proof und Forkbolt-Proof und alles, was da so rumrennt. Also ist schon, glaube ich, einfach eine deutliche Ansage eben gegen UR-Delver-Shells gerade. Und irgendwie finde ich das, ja, einfach ganz cool, sowas zu sehen. Ich mag das eigentlich immer, wenn mal so ein paar wenn es nicht immer der neue Power Creep ist und nicht mal der neueste krasse Scheiß, sondern wird auch mal verhältnismäßig alte Karten in großen Anführungszeichen da ihr kleines Revival kriegen. Und das mag ich eigentlich.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend zu sehen. Und ansonsten, wenn wir auch da mal irgendwie die Challenge durchgehen, wieder oben dabei dein Pet-Deck in Anführungszeichen, ne? Oder dein häufig gespieltes Deck, nämlich Doomsday. Auch groß vorne dabei.
Ja, genau. Das war jetzt auch, ist ja lange jetzt untergetaucht. Also hat lange, glaube ich, keine Ergebnisse gezeigt. Also ich habe jetzt zumindest nicht mitbekommen, dass da irgendjemand groß erfolgreich war. Also weder Kaiser Fatari noch die anderen. Und die anderen beiden prominenten Namen, die ja, oder die man kennen könnte, sind ja Wonder Pro und Monkeys Can't Cry, die ja jetzt beide bei der letzten Challenge Top 8 gemacht haben.
Genau, zweiter und dritter sogar, ja.
Und ja, ist auch, es gab jetzt auch hier ein paar Anpassungen. Also man hat mehr kostenlose Interaktionen. Also man hat zusätzlich zu den vier Force of Will ja zwei Misdirection gewählt. Einfach als zusätzliche Pseudo-Forces. Man ist bei Daisies runtergegangen, weil die Daisies schlecht gegen Raghavan-Decks sind. Und man ist mit vier Personal Tutor einfach sehr stark darauf gegangen, ergänzend zu dem weiteren Cable Ritual, möglichst früh Doomsday zu resolven. Also immer mehr rein. Also man spielt halt super pushy, dass man sehr stark darauf spielt, ich resolve schnell Doomsday und das möglichst mit kostenloser Interaktion.
Und mit Deep Analysis kam halt eben auch noch eine neue Karte in das Deck, ne? Oder keine direkte neue Karte, aber zumindest ein neuer Tech. Neuer Engel vielleicht.
Ja, wobei, wenn du genau hinsiehst, wirst du sehen, Wonder Pro spielt Deep Analysis schon nicht mehr.
Okay, ist schon wieder überholt.
Also, jein. Also, der ist jetzt der Erste, der angefangen hat, die wieder nicht mehr zu spielen. Ja, weil gesagt hat, das ist einfach eine zu schlechte Karte. Und das kommt bei ihm wohl einfach zu wenig vor, dass er einen Pile baut, bei dem er jetzt gewinnen muss. In Verbindung mit, man kann sich den Life-Loss und den Bottleneck leisten. Also, hat ja zwei große Nachteile. Man muss post-Doomsday immer noch 3 Leben zahlen. Also mindestens 4 Leben haben, dann darf da kein Street Raid noch irgendwo zwischen sein. Und man hat halt immer einen Bottleneck, wo man einmal gegen alles verlieren kann. Also gegen einen einzelnen Blast, gegen irgendeine Extraction oder gegen sonstige Grave Interaction. Und ja.
Wie war das jetzt? Deep Analysis wird gespielt, weil es jetzt Consider gibt? War das irgendwie?
Genau, richtig. Genau,
dass das irgendwie so zusammen funktioniert, ne?
Genau, man milt ja mit, also man spielt das Consider, milt dabei die Deep Analysis, zieht LED und hat dann mit, kann das LED spielen, crackt das für blau, spielt die Deep Analysis und zieht Oracle plus eine Blauquelle und kann dann genau Oracle daraus spielen. Und hat dann genau, also es fehlt dann noch eine Karte, bis man den Pile komplett gemillt hat. Also es braucht dann noch irgendwie einen Cycler. Und ansonsten kann man deswegen aber mit einer einzelnen Karte halt gewinnen. Was der ursprüngliche Appeal war, der natürlich eben sehr groß ist. Wie gesagt, hat immer noch den großen Nachteil, dass man sich für vieles sehr, sehr anfällig macht. Weswegen jetzt unter anderem Wonder Pro, der seine Piles auch, glaube ich, sehr konstant baut, der spielt ja auch oder baut die da wohl sehr sicher, spielt ja auch, der Trend ist ja hier, das Doppel-Oracle wieder zu spielen. Das ist wohl auch ein Spielstil, der da wohl ja dem ganzen All-In gegen alles verlieren entgegengeht.
Und das zweite, dass das Oracle ist dann eben wegen der Sicherheit, falls das erste irgendwie discarded wird oder
es gibt, keine Ahnung. Es sind viele Kleinigkeiten, also es gibt mehrere Piles, bei denen man mit zwei Oracle spielen kann, also unter anderem ist es dann effektiv gut gegen Raghavan, haut eins weg, also wäre entweder im Pile oder nicht im Pile und gegen Endurance, wenn man halt das zweite spielt, hat man immer noch die höhere Devotion, weswegen man direkt gewinnen kann. Und es gibt auch irgendwie Piles, wo man dann zwei Anläufe haben kann gegen Decks, die unheimlich viel Interaktion spielen. Also ich spiele mein erstes Oracle, ah okay, du hast Dressdown, ja gut, dann spiele ich halt gleich nochmal mein zweites. also gegen derlei Interaktionen. Das ist natürlich auch, ist immer schwierig zu sagen, wofür es sonst allgemein ist, weil das sehr situativ ist, aber es sind diese vielen Kleinigkeiten zwischen Raghavan, Dash, sonstiges Exilen und man kann auch mal das Orakel in die Force pitchen. Ansonsten ist das immer so eine sehr beschissene Karte auf der Hand zu haben, weil mit der, die kann man nicht in die Force pitchen, man kann damit auch irgendwie sonst nichts machen, man darf sie auch nicht zu früh spielen und so kann man das dann sehr, sehr problemlos einfach pitchen oder sonst wie verlieren.
Ich sehe gerade, die beide Decks spielen noch dazu einen Basic Swamp im Sideboard. Der ist irgendwie gegen so Blood Moon Hate oder irgendwie sowas?
Nee, also tatsächlich auch eher so eine Delver-Tech, dass man jetzt mit dem zusätzlichen Cable Ritual, also ich glaube, die eine Liste spielt ein Cable Ritual, die andere zwei.
Zwei, ja.
Dass man einfach, ja, genau, da aus Island Swamp lässt sich halt sehr gut das Cable Ritual casten. Und man hat halt eine nicht angreifbare Mana-Base in dem Punkt, was sehr gut sein kann. Besonders da die eine Liste auch, glaube ich, nach dem Boarden potenziell sehr hoch bei den Non-Basics geht. Und Wasteland ist auch gerade auf einem relativen High bei den fairen blauen Decks. Also selbst die ganzen Gear-Haufen spielen ja mal zwei Wastelands noch.
Ja, zwei Wastelands Loam, ne? Das ist irgendwie ja so die Entwicklung, die sich jetzt in den Band-Control oder irgendwie Band-Iteration oder wie auch immer du es nennen möchtest, also diese drei respektive vier Farbenhaufen gezeigt hat, dass Loam da jetzt irgendwie das Ding ist. Teilweise wird keine Library mehr gespielt. Teilweise werden aber auch drei Libraries gespielt. Also das ist eben das, was ich vor gut 10 Minuten meinte. So, ne? Das ist gerade so eine Findungsphase, die sich so in den Archetypen, glaube ich, gerade herauskristallisiert. Und das finde ich dann eigentlich mal ganz spannend, sich mal diese Entwicklung anzugucken und zu gucken, was passiert da gerade. Wo gehen die Techs hin? Wie passen sie sich untereinander, aufeinander an? Das mag ich dann eigentlich immer.
Und da sieht man auch vielleicht, um jetzt kurz nochmal den Schwenk zu Doomsday zu finden, dass die Sheldog ILM Rakul-Tech aus beiden Decks rausgeflogen ist. Einfach weil diese Control-Haufen, gegen dieses Tech ursprünglich gedacht war, einfach Wasteland spielen. Ja. Und teilweise dann auch noch Karakas dazu. Und dadurch hat man dann zu viel Hate dagegen und man hat gesagt, kann man drauf verzichten, Sideboard-Slots sind anderweitig besser verwendet.
Ja. Dafür spielen sie Collective Brutality im Sideboard.
Ja, ich glaube, das ist noch eine Karte, wenn ich es richtig verstanden habe, die einfach noch getestet wird, die mal random tatsächlich so einen Kanonisten abräumen kann, die random sonst wie toll sein kann. Ja, wie gut diese Karte ist, keine Ahnung. Also ich glaube, der Wonder Pro spielt schon länger irgendwie ein One-Off im Board, aber ja, also die Karte empfinde ich teilweise als schlecht. Sie ist halt für alles, was sie tut, eigentlich ein Mana zu teuer. So ist, will man eigentlich nie so gerne. Mhm. Gerade da man dann auch Basics hat, so kann man das spielen. Glaube, aber dass da werden die Tests mehr zeigen. Ich glaube, dass es da wahrscheinlich bessere Karten für gibt, aber vielleicht irre ich mich da auch, dass es alles noch so aus der Theorie betrachtet.
Man könnte ja auch Grün splashen für Witherbloom Command.
Ja, nee. Das ist ja das Schöne an den derzeitigen Listen, dass die ja eben straight blau-schwarz spielen. Ja. Auch wenn ich deinen Seitenhieb auf die damalige Diskussion um die Karte verstehe.
Eine Sache noch, bevor das jetzt ganz ausfällt, als abschließendes Ding zu Doomsday kurz, einfach weil ich es auch spannend finde. Zwei Leyline of the Void finde ich eine interessante Zahl, weil du ja eigentlich auch mit Doomsday gar nicht so hart mulligan willst, oder?
Jein, also ich glaube, die sind und viel dem Aufkommen von Black Red Reanimator geschuldet. Und also ja, du möchtest da nicht so häufig drauf mullen, hast aber immer noch das Out drauf. Du kannst sie immer noch hardcasten, wenn du sie kurz nachziehst, was ja danach immer noch relevant sein kann. Zwei ist die Zahl, unter anderem, weil man sie dann Game 2 im Pile verstecken kann. Also du kannst besonders gegen Reanimator, die ja dann nicht mehr mit dir interagieren, Cycler, Oracle, Leyline spielen und das Oracle spielen, das dann das Spiel gewinnt und deine letzten beiden Karten sind die beiden Leylines. Also das ist tatsächlich ein Pile, der dir erlaubt, da auch so wichtige Informationen zu verstecken und Game 3, wenn der Gegner dann gesehen hat, da spielt ja gar keine Leylines, geht dann auf eine Hand, die halt, oder boardet dann vielleicht sogar alles raus, was der Leyline beantworten würde. Und Game 3 mullst du dann auf Leyline und gewinnst so.
Alter, das ist der Tag.
Ansonsten, das sind
die Mindgames.
Oh ja. Ansonsten, ja, tun diese zwei Leylines wohl ihr Übriges.
Ja.
Also manchmal lohnt es sich auch darauf zu mullen, weil der Gegner die Layla nicht sofort antizipiert oder die auch dann einfach nur beschützt werden muss.
Aber dann lass uns gerne direkt mal auf Reanimator kurz kommen, weil das ja gefühlt so seit der letzten Folge eigentlich der Breakout ist. In Legacy irgendwie Kanister hat's groß gemacht. Und jetzt ist Reanimator wieder da. Und du hast gesagt, irgendwie die Ligen sind voll damit. Auch hier in der Challenge ist es ins Business-Halbfinale gekommen. Und das Deck hatte man, glaube ich, zuerst so gar nicht auf dem Zettel, aber einen absoluten Push bekommen durch Modern Horizons 2 eben.
Genau.
Ganz krass. Der Archon, Grief und Sarah's Emissary sind direkt drei Mainboard-Karten, die es vorher halt nicht gab. Und die das Deck einfach nochmal deutlich, deutlich stärker machen.
Ja, ich glaube, also vor allem Grief und Archon. Also wie stark der Archon ist, hat man, glaube ich, also den hat man vorher so als One-Off ja gespielt. Und dann hat man erkannt, hey, der ist ja richtig gut. Also der zieht Karten, der Gegner muss alles opfern. Also selbst wenn der Gegner so eine nervige Eule im Weg hat. Und ist auch nicht legendär. Also Karakas beantwortet ihn auch nicht. Also, ja, ist schon eine richtig gute Karte einfach.
Ja.
Immer noch Platz 2 nach Grisselbrand natürlich, aber ja, sehr solide Karte.
Ja, und eben die ganzen alten Allstars in Anführungszeichen, ne, eine Elishnorn oder eine Iona, finden halt auch gar nicht mehr in dem Deck statt, so, ne? Einfach jetzt tatsächlich verdrängt worden.
Okay, ich dachte, eine Iona oder so gibt's tatsächlich noch teilweise.
Nee, im Sideboard ist nur noch der Ashen Rider hier. Zumindest in dieser Liste, okay, die jetzt gerade in der Legacy Challenge soweit geschafft hat, ne?
Okay.
Und das fand ich dann eben irgendwie auch krass zu sehen, weil gefühlt dieses Creature Package ja ganz lange so unantastbar war. Du hattest noch zwischenzeitlich nochmal diesen Sire of Insanity irgendwie, der da gespielt wurde. Mhm. Und Tidesbrow Tyrant hieß der so? Dieser blaue, der
ja, gebounced
hat, ja, ne?
Ja.
Dass das irgendwie so nochmal der krasse Shit war. Aber jetzt ist das Deck ja einfach so krass robust irgendwie noch geworden. Und hat eben auch so neue Karten bekommen, die das so im Prinzip nochmal einfach aufs nächste Level gebracht haben. Grief wird 4-mal gespielt und Grief ist so eine gute Karte. Auch das haben, glaube ich, viele nicht erkannt. Am Anfang war immer die Aussage, naja, es ist halt so ein Unmask mit der Downside, dass du dich nicht selber targeten kannst. So, ob das jetzt so gut ist, Und irgendwie, nee, ist doch schon ziemlich gut so ein Grief, Alter.
Ja, es erhöht halt die Anzahl der Nuts, weil du einfach Turn 1 Protection into dann Reanimation hast. Und das ist einfach sehr häufig sehr, sehr gut.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie die Kanisterliste. Doch, weil die Kanisterliste spielt nämlich noch die eine Iona im Board. Aber
okay.
Mir war so, als wenn die noch gespielt werden würde. Aber da unterscheiden sich die Listen. Und ich glaube, da hat doch besonders jemand, der vielleicht früher gerne Reanimator gespielt hat, hat jeder so seinen Liebling, den er dann noch gerne spielen möchte. Und die haben ja alle irgendwie verschiedene Anwendungen.
Ja.
Und ja. So, was vielleicht noch erwähnenswert wäre, dass Canister ja auf die einfache, aber brillante Idee gekommen ist, einfach Prismatic Ending zu spielen, was ich einfach super gut finde, dass man einfach gegen alles dann out hat, bis auf vielleicht die gegnerische Leyline, die man nicht so einfach vom farblichen Mana her abgeräumt kriegt, aber ansonsten ja wirklich alles, also vom Cage bis hin zu, ja, was muss man noch loswerden? Cage ist ein wichtiges Hate Permanent und dann irgendwie vielleicht Relic oder irgendwelche
Soulguide Lantern, irgendwie sowas, ne?
Genau.
Ja, so diese ganzen. Im Prinzip alle Targets, die du irgendwie aus der Ursachsaga erziehen kannst. Also, das ist da ja so ein bisschen das Gegending. Und wenn ich mir überlege, wie viel komische Sideboard-Karten Reanimator früher einfach gespielt hat, sowas wie Scented Swarm oder so, ne? Oder hier, wie heißt das grüne Ding, was auch in Storm gespielt wird? Reverend Silence. Diese ganzen Dinge, die da einfach nicht mehr stattfinden, so, weil das einfach jetzt ja ein gestreamlinedes Deck ist, eben mit guten Antworten so und eben auch entsprechend so ans Metagame angepasst ist. Das fand ich schon richtig, richtig wild zu sehen.
Ja.
Ja, und es hat einfach so eine Entwicklung irgendwie so, was ich auch so krass finde, dass das ein Deck ist oder ein Archetyp, der ja ganz lange einfach nicht stattgefunden hat. So, das war ja so ein Liebhaberdeck, aber. Also, hast du 2020 einmal gegen Reanimator gespielt?
Keine Ahnung. Ich glaube schon. Zwischendurch war das eben, weil Grief schon von manchen als stark befunden wurde, haben das manche dann auch einfach gespielt. Ich glaube, was ja die große Nebenentwicklung ist, ist die Endurance, die ja früher überall gespielt wurde und jetzt irgendwie stark abgenommen hat. Also Reanimator ist ja auch deswegen so populär, weil es gerade nicht so viel super starken Hate dagegen gibt.
Ja. Genau, weil auch da wir in den Bandhaufen oder wir in diesen Midrange-Control-Haufen die Entwicklung haben, dass eben immer weniger Band wird und dafür immer mehr Jeskai. Das heißt, die Endurance fällt schon raus. Und selbst die Bandlisten, die cutten dann der Endurance, ne? Also die früher ja sogar mindestens mal als 3-off gesetzt war und teilweise sogar als 4-off gespielt wurde. Das ist jetzt immer häufiger einfach nur eine 2, so, ne? Weil eben irgendwie auch so da Snapcaster gerade sein Revival kriegt und der immer mehr gespielt wird und dazu kommt dann irgendwie noch Loam und die wollen alle dirtyliger werden und irgendwie grindiger, weil sie gemerkt haben, dass die sonst von Wastelands zerfressen werden, beziehungsweise gegen einfach einen Karakas nichts tun. So, ich glaube, das war ja viel eher die Aussage, dass du es nicht mehr gewinnst, wenn es Karakas liegt und dir dein Uro bounced. Und deshalb, ne, also du hast halt so ein, ich finde das ganz spannend gerade zu sehen, diese Entwicklung, diese Ströme untereinander, wie sich das alles aufeinander anpasst und du kannst halt. Ja, das Meta hat Probleme, Legacy hat Probleme, müssen wir nicht drüber reden. Der Affe vorweg, aber auch viele andere Kreaturen, Murktide Regent, die einfach zu stark sind, immer die Frage mit Daze und Wasteland als Protection hinter. Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, Daze muss raus. So. Ich glaube, es gibt da schon genug Gründe, die dieses Kombinat gerade zu stark machen. Aber auf der anderen Seite finde ich es eben auch spannend, wie sich das verändert, wenn man anfängt, die Lösungen im Format selbst zu suchen und nicht auf einen Band zu hoffen. Und dann hast du eben sowas wie, dass Wall of Omens wieder mehr gespielt wird gegen Ragavan oder eben solche Entwicklungen, dass Reanimator jetzt höher kommt, oder? Und ich hatte es dir auch im Vorgespräch kurz gesagt, lass uns kurz gerne zu Ragavan kommen, der ja immer, wo ja gerade dieser, gefühlt dieses Damoklesschwert so drüber hängt, weil seit dem Dreadhot Arcanist-Ban und seit diesem ganzen super schnellen Bands in der Vergangenheit gefühlt die Leute von Wizards diese Erwartung halt oder Leute an Wizards diese Erwartungshaltung stellen, band den mal weg, wenn wir nur laut genug schreien. So, Jet und Arcanist war jetzt erstmal, das hieß, es ist ein Community-Bann und dann hattest du auch mit Ren and Six und der Astrolabe und Oko und was da noch alles ging, gefühlt ja immer relativ schnelle Antworten auf Dinger oder zumindest schnelle Bann-Antworten. Wie lange hat Underworld Breach überlebt? Wie lange haben die Companions überlebt in Legacy so? Das war ja relativ fix immer alles. Und jetzt gerade lässt man uns Ragavan so ein bisschen aussitzen. Und ich habe gestern auf dem FNM gegen Sören gespielt, der einen Junt-Haufen gespielt hat. Und da habe ich das erstmal gemerkt, der hat, glaube ich, 2x Turn 1 Ragavan angefangen. Und wenn da aber keine Volcanic liegt, sondern auf einmal ein Badlands oder eine Tiger, aus dem der gespielt wird, dann fühlt sich das schon gar nicht mehr so scheiße an. Weil dann hast du halt da dein Schwert oder dein Ending, dann kannst du den sogar guten Gewissens forcen, so ein Ragavan, weil du halt einfach weißt, so, okay, ich investiere jetzt nicht super krass auf mein Play mit der Angst, dass es backfired. Und dann ist so ein Ragavan noch echt handelbar, selbst wenn du 2 Karten mit Force und Bitch reinwirfst. Oder wenn du dich Turn 1 austappen musst für ein Ending und anstatt irgendwie dein Cantrip zu spielen. Also, ich glaube immer noch, dass dieses Problem in diesem Delver-Archetype irgendwo liegt. Und ich möchte auch gar nicht auf die Conclusion kommen, dass ich jetzt sage, man muss Daze bannen oder man muss Wasteland bannen. Wasteland schon mal gar nicht. Daze, okay. Aber ich glaube, dass Ragavan an sich auf jeden Fall kein Problem wäre, was man aus der Welt schafft mit einem Bann, weil da kommt irgendwann der nächste krasse One-Drop.
Ja, genau. Das ist ja auch eine der Hauptargumente dafür, dass man eben nicht, dass ein Ragavan-Ban nicht reicht.
Ja.
Aber ich glaube, dazu hatten wir gar nichts mehr. Und eigentlich das Stichwort Bann wäre doch jetzt auch eigentlich das richtige Stichwort, um kurz auf das eigentliche Hauptthema zu kommen. Oder hattest du noch was?
Nee, gar nicht mehr, genau. Aber ich finde, das hat sich alles gerade so ein bisschen angegeben, dass wir so diese Brücke bauen. Und ja, das Thema ist nämlich, du hast es gerade fast vorweggenommen, Bann, es geht ums Legacy Council. Und damit meinen wir keinen tschechischen Streamer, sondern tatsächlich ist es ja jetzt so, dass in Pauper ein Council eingeführt wurde, dass Wizards quasi nicht die Verantwortung direkt über das Format abgegeben hat, aber dass sie quasi gesagt haben, wir laden uns Leute ein oder kaufen uns Leute ein aus der Community und erarbeiten mit denen zusammen so ein bisschen den State of Pauper. Was sollte man bannen? Wie geht man zukünftig mit dem Format um? Ich weiß gar nicht, ob man direkt auch über Prints in das Format redet. Also ob man dann irgendwie sagt, pass mal auf, was könnt ihr euch vorstellen? Was sollen wir mal auf Common drücken? Die Möglichkeit gäbe es ja in Pauper. Aber genau, erstmal Slack Gang. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie groß dieses Council ist, wer da drin sitzt, was da die genauen Hintergründe sind?
Ich weiß es alles nicht ganz genau. Ich meine, dass es irgendwas um die 7 Leute oder so sind und die haben halt, das ist irgendwie so eine Vereinigung dann aus Leuten, die ja sehr, sehr tief im Format drinstecken und die haben ja aber auch nur eine beratende Position. Also die setzen sich zusammen, sagen dann, hey, was ist unsere Empfehlung? Die sprechen sie dann in Wizards aus und dann entscheidet Wizards ja immer noch. Höchstwahrscheinlich wird sich das immer sehr stark nach so einem Council richten. Aber wie groß jetzt die Entscheidungskraft da ist, ist auch, also oder die echte Entscheidungskraft liegt natürlich immer noch bei Wizards. Ja. Deswegen, das ist ja immer noch schwer einzuschätzen. Aber sonstiges, genaueres weiß ich nicht.
Nee. Ich habe hier gerade den Artikel mal eben aufgemacht. Also es wurde announced am 10.01. Das ist Montag, Dienstag gewesen. Nein, Montag, doch, guck mal. Und es heißt das PFP, das Pauper Format Panel. Und sie sagen, what the PFP will be doing is working together to come up with our recommendations for any banned cards. Then I, as the Wizards team member, will take this to our internal teams at Wizards for further discussion. Das sagt Gavin Verhey, der halt irgendwo bei Wizards arbeitet. Ich weiß nicht, was seine genaue Aussage da ist. Also seine Arbeit da ist. Aber genau, das ist halt der Gedanke. Man hat halt dieses, es sind insgesamt 6 Leute, wenn ich das hier richtig sehe. Und ich werde eher selber dazugehört, sind 7. Es sind wohl 7, weil er sich selber da mitzählt. Und das ist auf jeden Fall ein Italiener, Mirko Ciavatta, der wohl sehr viel Pauper online grindet. Dann eine Engländerin, Emma Partlow, a Magic Strategist and Writer for TCG Player, die auch einen Podcast über Pauper hat. Ryuji Saito, ein Japaner, der hinter der Website paupermtg.com steht. Paige Smith, die wohl auch irgendwie Pauper-Content macht. Alex Ullman, auch ein Amerikaner, der auch Pauper-Content in einem Blog schreibt. Und Alexandre Weber, ein Brasilianer, der da irgendwie TO ist oder sowas. Also tatsächlich irgendwie auch Leute, die relativ nah am Format sind und die da relativ viel spielen und auch so ein bisschen in dem Ding sind. Und jetzt zukünftig beraten und dann in ihrem PFP, in ihrem Format-Panel Recommendations schreiben und die dann zu Wizards geben in das interne Team irgendwie. So wie ich das verstehe.
Was sie ja ganz gut gemacht haben, ist tatsächlich sich darum zu bemühen, dass sie aus verschiedensten Bereichen auch, also nicht gesagt, Mitglieder genommen haben. Also dass sie nicht nur gesagt haben, naja, wir haben jetzt irgendwie hier um die Ecke irgendwie 6 Amerikaner oder Amerikanerinnen, die wir mal eben nehmen, sondern auch irgendwie so breit verteilt. Das fand ich schon ganz ansprechend.
Aber das auf jeden Fall, genau. Also tatsächlich ist es relativ diverse, was auch ganz cool ist. Ich glaube, das Ding hat viele positive Sachen. In erster Linie merkt man, und das kann ich für Pauper nicht so wirklich einschätzen, weil ich das Format sehr wenig bis gar nicht spiele. Aber aus einer Legacy-Sicht kenne ich das und ich habe das Gefühl, wenn es so ein bisschen um so die. Ich habe das Gefühl, weder Pauper noch Legacy sind so die Vorzeigeformate von Wizards gerade.
Auf keinen Fall.
Und deshalb habe ich das Gefühl, dass vielleicht viele Probleme und viele Herausforderungen sehr ähnlich sein können bei den beiden Formaten. Auch in Legacy hatten wir häufig das Gefühl als Spielerschaft, dass wir sagen so, ey, wie out of touch ist Wizards eigentlich mit uns? Wie kann es sein, dass nicht an Legacy gedacht wird, wenn Secret Lair Exclusive Karten geprintet werden? Wenn im neuen Unset Karten in schwarzer Border geprintet werden, die gespielt werden dürfen? So, da ist, glaube ich, dieser Out-of-Touch-Gedanke schon sehr präsent. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ein Pauper ist, weil die Pauper-Spieler haben ja die gleichen Probleme so mit heißt das Shatterstorm oder was? Diese Squirrel machen Storm-Karte auf Common aus dem neuen Set so?
Chatterstorm, genau.
Ja, genau. Nicht das mit S, genau, sondern mit C. Chatterstorm, ja. Und irgendwie Fall from Favor war ja auch so eine Karte, die im letzten Commander-Set war, die Pauper komplett gehoppt hat, die mittlerweile beide gebannt sind. Und da geht es eben darum, dass auch Wizards selber gesagt hat, to properly decide to ban a card, it takes a lot of discussion, format knowledge and analysis, and Pauper, while a format that is very much enjoyed by tons of players, is still a format that is substantially smaller in terms of player population than other formats like Standard and Modern, and those take a lot of attention. Additionally, while our competitive play design team knows the primary competitive formats extremely well, Pauper is not an area of strong expertise for most people at Wizards. Ich sehe gerade noch nicht den Unterschied zwischen dieser Aussage, also noch nicht so ein Riesenunterschied, warum das nicht auch auf Legacy zutreffen sollte.
Mhm.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass Legacy zukünftig profitieren könnte, wenn es sowas geben sollte. Weil auch irgendwie so die Designentscheidung, die wir uns in den letzten Jahren angucken, ein Oko, der komplett misdesignt war, ein Renin 6, die komplett misdesignt war, Companions, die absolut bonker waren, so erinnere dich an dieses komische Gerudastorm-Deck oder was, wie es damals hieß, dann Underworld Breach, was komplett Banane war, was in Vintage auch immer noch, glaube ich, ist das nicht sogar die erstgebannte Karte in Vintage gewesen? Underworld Breach oder so?
Nee, Underworld Breach ist in Vintage noch legal.
Welche Karte war das, die ich meine, die in Legacy gebannt wurde? In Vintage? War das auch erst vor kurzem eine? Hilf mir kurz.
In Vintage wurde eine Karte gebannt? War das Lurus nicht, der gebannt wurde in Vintage?
Lurus war das gebannt, ja, genau, Lurus. Der ja auch in Legacy komplett Banane gelaufen ist, so, ne? Wohlgemerkt vor diesem kostet 3 Mana Errata, weil Companions in sämtlichen Formaten broken waren. Und ich glaube, dass das da so ein bisschen helfen könnte, wenn man einfach mal so aus Player-Seite sagt, oder wenn man sich von Wizards aus eingesteht. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Signal in die Community, zu sagen, ey, passt mal auf, Legacy, Leute. Uns fehlt die Expertise, wir können nicht alles für Legacy bannen, deshalb nehmen wir uns jetzt mal so 6-7 Leute aus der Community und geben denen zumindest ein Mitspracherecht. Zumindest, dass man sich gehört fühlt. Mhm. Und das finde ich, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung.
Mhm. Ich überlege gerade, was mögliche Unterschiede sein könnten. Ich glaube, die Erreichbarkeit ist vielleicht eine andere. Also ich glaube, Wizards hat Legacy einfach auch ein Stück weit eher abgeschrieben, weil sie wissen, dass Pauper nochmal irgendwie ein erschwinglicheres Format ist als Legacy. Und die sehen wahrscheinlich in Legacy einfach keine Zukunft. Also Pauper ist ja ein Format, das einfach sehr lange sehr gut überleben wird. Also alleine von der Erschwinglichkeit. Jetzt Playdesign kann ich mir vorstellen, dass es auch irgendwann mal schwierig werden könnte oder dass es deswegen auch wichtig ist, dass das vielleicht von externen gebalanced wird, denn die können sich beim Design von Karten nicht bei jeder Common darüber Gedanken machen, ist diese Karte jetzt zu gut oder nicht.
Mhm.
Und hingegen bei Legacy sagen, ist es denen sowieso Bums und ich glaube, da sehen sie, glaube ich, einfach keinen Mehrwert. Also ich glaube, das ist vielleicht auch irgendwo eine wirtschaftliche Entscheidung zu sagen, warum sollten wir das jetzt für Legacy machen? Das wäre tatsächlich einfach so, das wäre ja nur so ein reines Community-Signal. Hey, wir geben euch die Möglichkeit, aber wahrscheinlich mögen sie da gar keine eigene Arbeitskraft reinstecken. Wäre jetzt meine Vermutung.
Ja, ich verstehe den Punkt. Jetzt ist Pauper ja aber auch ein Deck, ein Format, was, glaube ich, schon in der Natur des Formates Wizards sehr wenig Geld einspielt.
Genau.
Weil einfach Commons nicht viel kosten, weil ich glaube, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, ich bin auch wirklich nicht drin, aber ich würde denken, dass die Anzahl von Pauper-Pimps auch eher gering ist. Also keiner würde sich ein Secret Lair, glaube ich, kaufen, wenn da ein paar Pauper-Karten drin sind.
Also nur aus Anekdoten und nur gerüchteweise von irgendwie anderem Content. Ist es tatsächlich so, dass gerade Pauper-Spieler teilweise sehr gerne pimpen und dass da die Karten teilweise auch super teuer sind.
Okay,
also krass. Irgendwie ein Old Border Foil Days ist natürlich einfach teuer. Da brauchen wir nicht drüber reden, aber da gab es, glaube ich, noch ein paar andere und gerade auch irgendwie Affinity ist ja gerade auch, glaube ich, mit das beste Deck in Pauper. Ich weiß nicht, was so ein alter Arthur kostet oder ob es da irgendwelche Möglichkeiten gibt zu pimpen. Aber ich meine, dass Pauper-Decks auch gerne gepimpt werden, weil das Format sonst ja einfach eben so günstig ist.
Ich gucke gerade mal, der älteste Arthur, den es gibt, ist aus Revised, wenn ich das hier richtig sehe.
Okay.
Der kostet auf jeden Fall noch nicht so mega viel.
Ah, dann ist das vielleicht schon der nächste
Finanztipp. Antiquities ist auf jeden Fall ein bisschen teurer schon.
Ja.
Aber selbst die gibt es in einem guten Zustand auf Englisch so ab 4 Euro.
Mhm.
Also vielleicht ist Artok der nächste Spec. Letzter Reprint in Mirrodin. Wäre auch vielleicht einfach überfällig.
Oh ja, stimmt. Ja, aber
Fun Fact, das Wort Artok ist ein Anagramm des Wortes Goat. Der Witz dahinter, Ziegen fressen einfach alles.
Ah.
Siehst du mal.
Ah ja, ich kenne das. Also was Anagramme beziehungsweise ja, sowas angeht, kenne ich das nur von Spiritmonger. Ich weiß nicht, ob du da den deutschen Namen kennst und die Anspielung.
Nee, muss
der
ich gucken.
Der deutsche Name Spiritmonger von Spiritmonger ist Röhrender Reliops. Und Reliops ist einfach rückwärts buchstabiert Spoiler. Und das ist Spoiler, also im Sinne von Spielverderber, weil die Karte so stark war, dass sie halt das Spiel verdirbt.
Ach, wie witzig. Das wusste ich tatsächlich noch nicht.
Deswegen ist das cool. Der Röhrende Reliops. Also ist auch einfach ein schöner Name.
Okay, aber warum heißt ein Remasuri jetzt Remasuri? Das kannst du mir auch noch nicht sagen.
Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung.
Ja. Genau, lass uns kurz zum Punkt zurückkommen. Der Gedanke war, oder ich glaube, meine Aussage war, ich weiß nicht, wie viel Geld Wizard tatsächlich mit Pauper macht. Und ich glaube, also erstmal, ich wüsste nicht, dass es groß Pauper-Produkte explizit gibt.
Mhm.
Also so, ne, ist gut, es gibt auch wenig Legacy-Exclusive-Produkte, aber zumindest ist da schon mal so ein bisschen was, wenn du, keine Ahnung, wie viel fucking Brainstorm-Arts in den letzten 2 Jahren rausgekommen? So 100? Also, ne, und da weißt du halt schon, okay, das sind so ein bisschen die Produkte, die spielst du auf die, oder damit versuchst du die Legacy-Spieler abzugreifen, die aber eh alle Mercadian Mask spielen, so, ne, war wieder nicht durchdacht. Aber ich finde dann, da überlegt man sich, das Geld in Pauper steckt dann ja eigentlich in den, auch im Sekundärmarkt so ein bisschen, ne? Und, ja, erzähl.
Nee, ich würde schon eine Vermutung haben, aber führe deinen Punkt erstmal aus.
Okay, ich dachte, du wolltest mir jetzt erzählen, dass Brainstorm auch in Pauper gespielt wird und damit mein Argument zunichte machen.
genau, also aber, wurde es, ich weiß nicht, ob der mittlerweile gebannt ist oder Brainstorm wird noch gespielt.
Wurde auf jeden Fall, genau, ich gucke mal eben hier so ein blau-rote Scratch-Liste, ja doch, spielt noch Brainstorm. Gibt es also noch im Format. So, aber um mal bei dem Punkt eben kurz zu bleiben, ich glaube, das Potenzial für Legacy ist auf dem Sekundärmarkt deutlich höher als für Pauper. Mhm. Ich glaube auch, dass Händler an Legacy-Karten deutlich mehr verdienen als an Pauper-Karten. Mhm. Und da ist ja irgendwie so der Gedanke, was Wizards für Standgebühren auf Grand Prix und so weiter nimmt, wir hatten da vorhin kurz drüber gesprochen, lohnt es sich, würde ich denken, ja viel, viel mehr. Oder warum sollte sich Pauper mehr lohnen als Legacy? Lass uns das so rumformulieren.
Mhm.
Warum sollte man der Legacy-Community, die ja auch, gut, jetzt bewege ich mich auch in der Legacy-Echo-Kammer absolut, aber ich habe immer schon das Gefühl, dass da einfach mehr passiert als bei Pauper.
Mhm.
Wenn ich mir das angucke, irgendwie so, in Hannover gibt es, seitdem es Legacy-FNM gibt, kein Pauper-FNM mehr. Das ist halt weg. Da gab es früher eine Familie, die ist immer zu dritt gekommen, oder Vater mit dem Sohn, die hatten immer so 16 Pauper-Decks mit und dann war immer so, ja, die Battlebox, wer will, nimmt sich eins und dann spielen wir ein Pauper-FNM. Und die Leute sind halt irgendwann alle weg, nachdem Legacy angeboten wurde.
Mhm.
Und deshalb würde ich auch einfach denken, dass vielleicht Pauper nicht so das Format für mega zu, weil irgendwann hast du ja auch einfach Bock, du willst doch einfach geile Karten spielen.
Mhm.
Du willst nicht immer nur Commons spielen. Du hast auch mal Bock darauf, irgendwas Krasses rauszuknacken.
Sehe ich komplett ein. Erster Gegenpunkt wäre, naja, kippt einfach mal bei euch die Proxy-Regel. Guckt mal, wie viel neue ihr dazu bekommt und guckt, ob sich da vielleicht was ändert. Also, das könnte ich mir nur vorstellen. Dass zumindest auch eben erstmal von außen so eine Beobachtung ist, was ja auch schon eben mein Punkt war, Pauper-Spieler kann man besser halten. Zweite Sache oder meine Hauptvermutung wäre, dass Pauper ein Format ist, welches du auch neben anderen Formaten sehr gut spielen kannst. Also du kannst Pauper spielen und andere Formate ebenso. Also du kannst nebenbei noch Limited spielen und daraus irgendwie deine neuen Commons gut ziehen. Du kannst vielleicht irgendwie Standard spielen und daraus irgendwie dann aus den alten Karten wieder irgendwas bauen. Oder. Also du hast, glaube ich, viele Möglichkeiten, wie du auch Pauper überhaupt genießen kannst. Also es gibt mit Sicherheit die kompetitive Szene. Es gibt aber auch so eine Casual-Szene, vielleicht auch eben an neueren Sets orientiert. Und aber ich glaube, also, dass du so ein,
ja,
einfach,
ja,
lass mich den kurz Punkt kurz bringen. Du konsumierst vielleicht, wie gesagt, wohlgemerkt vielleicht, einfach mehr Produkte nebenbei. Also du konsumierst nicht nur da irgendwie deine Pauper-Karten an sich, sondern auch nebenbei Karten und hast vielleicht, weil du nur Pauper spielst, noch genug finanzielle Mittel, um andere Sachen zu kaufen, vielleicht die Ansicht bei Legacy da ist, naja, wenn die Person schon ihr ganzes Geld in Legacy steckt, wird sie nicht mehr großartig viel anderes Geld in neuere Produkte oder so investieren oder investieren wollen. So, jetzt darfst du.
Das ist ein legitimer Punkt. Was ich gerade noch sagen wollte, ich glaube, so dieser Fallback irgendwie so, also ich habe mir zum Beispiel gedacht, irgendwie, als ich angefangen habe mit Magic und auch kompetitiver zu spielen, war das erste Format, das ich glaube, Standard. Ich glaube, das geht vielen Leuten so. Weil es zumindest erstmal auf dem Papier so das most accessible Format ist. Für den Kompetitivgrad, den du spielen kannst damit. Und da waren mein erstes Deck war irgendwie Espa Dragons damals im Dragons of Tarkir Standard und dann irgendwie ging das weiter mit Jeskai Black und irgendwie dieser Sacrifice-Liste da, Four Color Rally, so, ne, das war das nächste. Und wenn ich mir dann überlege, als das irgendwann rausrotiert ist, dann gab es kein Format, was mich aufgefangen hat. Das, was jetzt vielleicht Pioneer wäre. Und dann war es auch Pauper nicht. Also ich hatte dann nicht meinen Kartenpool und habe gesagt, ja, mega, dann kann ich ja jetzt mit den Karten, die ich habe, irgendwie in Pauper weiterspielen, weil schon im Standard im Prinzip alles aus mindestens mal Uncommons, wenn nicht Rares oder Mythics bestanden hat. Und deshalb ist Pauper ja schon so ein bisschen so eine neue Welt irgendwie, in Anführungszeichen. In die es dann gehen kann.
Das
die kann sicherlich sein. Accessible ist, müssen wir gar nicht drüber reden, vom Finanziellen. Aber die eben nochmal ein neues Commitment wäre. Und dann ist die Frage, committe ich mich in so ein absolutes Liebhaberformat und kann dann nicht mal den geilen Scheiß spielen? Einspruch, spekulativ und subjektiv, stimmt, stattgegeben.
Ich glaube, dass aber genau das so ein bisschen der Reiz an Pauper ist, glaube ich, und ich glaube, wir sind halt gerade sehr theoretisch unterwegs, beide, was Pauper angeht. Pauper ist natürlich nicht so krass, weil du eben nicht die ganz krassen Karten hast, aber dieses ganz krasse, also dass eine Seite so komplett die Überhand hat, ist ja das, was uns an Legacy teilweise gerade stört. Also irgendwie ein konstantes Format, das sich vielleicht auch nicht so viel verändert, also oder wie sehr es sich verändert, kann ich jetzt echt nicht beurteilen, aber es ist ja auch so ein halbes Eternal-Format. Also irgendwie ein beständiges Format, welches nicht so krass ist und irgendwie trotzdem vielleicht viele Entscheidungen hat, da sehe ich schon den Reiz, gerade eben mit dieser niedrigen Einsteigehürde. Ich glaube, das ist tatsächlich so der Punkt. Also ich höre auch in letzter Zeit wieder viel, so gerade bei den Leuten, die mit Legacy frustriert sind, dass Pauper ja eigentlich ein total tolles Format ist, eben weil es diese coolen alten Karten hat, wie jetzt beispielsweise Brainstorm oder Artok oder was weiß ich. Oder irgendein tolles Elfendeck, welches sich nach reichlichem Aufbau dann irgendwann auch irgendwie über 300, 400 Schaden machen kann. Oder was weiß ich, wie viel Life-Gain mit Well-Wisher oder so macht. Aber du hast trotzdem nicht du hast halt nicht diese Turn 1 Ragavan mit Days Backup. Du hast nicht Turn 1 Doomsday. Du hast nicht Turn 1 einen Grisselbrand vor dir. Und ich glaube, dass man das nicht hat, also dass man nicht diese schnellen Feels Bad Momente hat, von denen man einfach so überrollt wird, ist, glaube ich, ein großer Pull zu Pauper oder vielleicht auch einfach, der Push von Legacy weg.
Aber glaubst du, der geht dann Richtung Pauper und nicht vielleicht eher Richtung früher mal Oldschool und jetzt auf jeden Fall Premodern?
Keine Ahnung.
Weil das ist so gefühlt meine Wahrnehmung sind, dass diese Leute, die du ansprichst, dass die halt in diese Formate fallen, ne? Weil die dann eben Bock haben, Phyrexian Dreadnought, Stifle zu spielen und das irgendwie geil zu finden.
Mit Sicherheit auch.
Ja.
Das kommt
oder auch Highlander. Haben wir neulich erst drüber geredet.
Das kommt mit Sicherheit drauf an. Das kann ich, das teilt sich mit Sicherheit auch auf. Wahrscheinlich Oldschool ist mehr so dieses alte Liebhaber und Pauper ist dann für die vielleicht auch so ein Stück weit kompetitiv das machen wollen.
Ja.
Wäre jetzt meine Vermutung.
Was hältst du von dem Grundgedanken zu sagen, man macht so ein Council in Legacy? Oder ein Format Panel?
Hatten wir auch schon mal, oder haben wir uns ja schon mal drüber Gedanken gemacht. Ich glaube, also die Grundidee wieder gut. Also so ein bisschen das Grünen-Problem so. Die Grundidee finde ich super. Wie machen wir das jetzt mit der Umsetzung? Und die Umsetzung, wen nimmt man da? Und was ist eigentlich das Ziel der Auswahl? Also nehmen wir jetzt Leute, die aus so rein aus der kompetitiven Background haben, also die am besten irgendwelche, die nur online spielen, möglichst verschiedene Decks, um ihnen da auch irgendwie eine gewisse Bandbreite zuzusprechen. Oder nimmt man die Leute vom FNM? Also wen möchte man vertreten? Und das, finde ich, ist schon so ein Riesenproblem, weil Legacy in der Hinsicht, glaube ich, ein zwiegespaltenes Format ist. Wir haben irgendwie Leute, die irgendwie Bock haben, Pappkarten zu drehen und so ein bisschen Turnierformat zu haben. Andere sagen, ich möchte relativ früh eine hohe Entscheidungsdichte haben und mag deswegen Legacy so gerne. Das sind die, die das vielleicht auch gerne online spielen. Und das sind aber völlig verschiedene Ansätze. Zum Genuss. Und deswegen finde ich das so schwierig zu balancen. Und meine Intuition wäre zu sagen, was interessiert mich jetzt der Spielgenuss eines einzelnen Casuals? Wichtig ist, dass es irgendwie im hohen kompetitiven Maße halt ausgeglichen ist. Da haben dann ja am Ende auch alle was von. Aber ich glaube, das ist für viele dann auch nicht genugtuend. Und deswegen wieder Grundidee irgendwie cool, einfach um eine konzentrierte Community-Stimme zu haben. Auf der anderen Seite, wen nimmt man da? Und wie gesagt, meine Vermutung, wenn es sowas gäbe, wäre tatsächlich eher aus der kompetitiven Ecke zu nehmen. Aber wenn ich das dann so betrachte, dann denke ich mir, Wizards hat ja selbst auch Daten. Und wenn sie dann mal was gebannt haben, habe ich es persönlich auch immer als gut und sinnvoll erachtet. Also die haben dann auch immer sich ja auch teilweise darauf konzentriert, so ganzheitliche Bands zu machen. Also jetzt beispielsweise der Oko Astrolabe Arcanist Band, den habe ich ja auch als sehr sinnvoll empfunden. Also in der Kombination, wenn man was bannt. Und ja, da braucht man dann vielleicht nicht nochmal extra Leute, auch wenn viele mit der jetzigen Situation frustriert sind.
Ja, ich glaube, diese große oder diesen Bruch, dass es diesen großen Unterschied gibt zwischen eben den Leuten, die so ein bisschen Legacy eher als Casual-Format sehen und die sehr kompetitiv sehen, kam ja irgendwann mit diesem ganzen Fire-Design, mit diesem ganzen Power-Creep, der auch einfach, muss man so explizit sagen, alteingesessene Decks aus dem Format gedrängt hat. Keine Sau spielt mehr 4-Color Loam, der was reißen will. Und selbst die Leute, die sagen, 4-Color Loam ist mein Pet-Deck, kommen zum FNM, gehen 0-3-1 und sagen danach zu dir, ey, ist geil, aber kannst du nicht mehr spielen, macht keinen Spaß. Und 4-Color Loam an sich ist ja jetzt nur ein Deck stellvertretend für so viele andere, die nicht mehr stattfinden. Ne? So Eldrazis findet kaum noch statt. Das letzte große Opfer waren ja irgendwie Chalice-Decks, die ich ewig nicht mehr gesehen habe. Also ganze Archetypen gibt's ja nicht mehr. Einfach weil der Power Creep zu gut war und manche einfach hinten runterfallen, weil vielleicht manche Decks nicht die neuen Powerkarten bekommen haben, die andere Decks bekommen haben. Und ich glaube, dadurch, dass sich diese Haltung so verändert hat, weil als ich in Legacy eingestiegen bin in 2016, hatte ich so gefühlt gerade noch den Splinter Twin Band in Modern in den Knochen und mein Kumpel Tomek hat zu mir gesagt, ey Tim, wenn du dich in Legacy einkaufst, musst du dir nie Gedanken machen, dass dein Deck irgendwann nicht mehr spielbar ist. Das wird's immer geben. Und unter der Prämisse habe ich mir damals dann ja irgendwie Show and Tell gekauft. Und Alter, wenn ich das jetzt behalten hätte, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal Show and Tell gesehen habe. So, das ist auch ein Deck, was einfach 2021 komplett gekillt wurde. Und auch so Pushes wie irgendwie der Archon of Cruelty oder so sorgen jetzt nicht dafür, dass Leute oder Sarah's Emissary, dass Leute wieder Show and Tell spielen oder sagen, Sneak and Show ist jetzt so das Deck, was irgendwie wieder spielbar ist oder was immer noch Spaß macht oder womit man immer noch solide gehen kann. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch die Fraktion, die sagt, Alter, ist mir egal, weil ich spiele eh zu gewinnen. Und auch das ist ein super legitimes Mindset, so, ne? Die dann eben schon früher nicht ihre Pet-Decks hatten, sondern die irgendwie vielleicht, keine Ahnung, schon immer einfach das Deck gespielt haben, was am besten ist, so, ne? Und sei das irgendwie ein Storm gewesen oder ein Miracles, und was es noch so alles für krasse Dinger gab. Checkpile, Grixis Delver mit Deathrite Charmin, solche Sachen. 4-Color Delver, so. Und ich glaube, das konnte man früher alles noch gut unter einen Hut kehren, weil selbst die Casual-Spieler auf ihrem Show and Tell immer mal gewinnen konnten gegen einen guten Spieler auf Miracles oder gegen einen absoluten Grind auf Miracles. So die Möglichkeit hattest du immer. Und heute ist es dann so, dadurch, dass es sich gefühlt auch auf so wenige Decks reduziert, die auch alle irgendwo ein vielleicht höheres Skill-Ceiling haben, dass wir überhaupt erst in diesen Gedanken kommen, dass wir sagen müssen, wie möchten wir eigentlich balancen? Möchten wir für High-Elo balancen oder möchten wir für die Casuals von nebenan balancen? So, soll das Spiel dann ausgeglichen sein, wenn beide Spieler am Tisch richtig Ahnung haben von dem, was sie machen, richtig viel Zeit investieren und beide auf einem sehr hohen Niveau sein? Oder soll das Spiel dann ausgeglichen sein, wenn zwei Leute, die nur einmal die Woche oder einmal im Monat vielleicht zum FNM kommen, weil wir sind ja auch in einer super privilegierten Position hier in Hannover zu sagen, wir haben jede Woche Legacy FNM. So, genau. Es gibt ja auch einfach welche, die haben so einmal im Monat ein Turnier und dann ist da schon viel. Und soll Legacy nicht vielleicht für diese Leute gebalanced werden, die dann irgendwie seit 10 Jahren ihr Loam-Deck zu Hause haben oder ihr Lands-Deck oder was? Und dann einmal dann einen Monat dahin kommen und einfach spielen und die dann vielleicht keine Lust haben, dass irgendwie so das Metagame so rapid entwickelt und jeden Monat lief von einem anderen heißen Scheiß verhauen werden. Und das alles unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, eine absolute Mammutaufgabe, der A, Wizards nicht gewachsen ist und die sie B, deshalb einfach ignorieren. Und jetzt hast du es ja gerade gefragt, wer soll überhaupt in diesem Panel sitzen, dass das schwer ist. Und ich glaube, man kann sogar noch ein weitergehen. Willst du in diesem Panel sitzen?
Nö.
Willst du dafür diese Verantwortung in Anführungszeichen haben, wenn das auch nur eine Empfehlung ist und keine Entscheidungsgewalt, zu sagen, Legacy sollte in diese oder jene Richtung gehen. So selbst wir haben ja keine Meinung dazu, die weit weg von vielleicht Experten sind, wie wir uns diese Entwicklung vorstellen, wie wir uns Legacy vorstellen. Stelle ich mir Legacy so vor, dass es in Zukunft nur noch High-Skill-Spieler gegeneinander sind, auf den ausgewähltesten 3 Decks und dass du immer weißt, so die kommen garantiert ins Finale, weil sie es outskillen? Oder stelle ich mir Legacy so vor, dass es 50 Decks gibt, von denen jeder gegen jeden stechen kann, weil du eben auch super casual-freundlich bist. Keine Ahnung. So, ne, das waren zwei sehr, sehr große Extreme, die ich gerade gezeichnet habe. Aber alles dazwischen ist für mich persönlich ein akzeptabler Stand von Legacy. Und dann fällt es mir ganz, ganz schwer, jetzt zu sagen, es muss so sein oder es darf nicht so sein.
Genau, und in dem Spot wäre ja wiederum ein Panel interessant, dass man sagen könnte, Wir nehmen einfach tatsächlich so eine Mischung aus allen Schichten, aus allen Kompetenzen, wobei jetzt nun wieder schwer festzulegen ist, so wer hat welche Kompetenz, weil ja auch eventuell ein erfolgreicher Spieler nicht zwangsweise jetzt einen super Überblick über Legacy haben muss. Also klar, also oder eine, ja, beispielsweise eine Person, die jetzt alle Matchups mit einem Deck sehr gut spielt, muss ja eventuell nicht alles andere, was dieses Deck vielleicht gar nicht betrifft, auch unheimlich verstanden haben und die Dynamiken da verstanden haben. Also jetzt beispielsweise ein Landspieler, der sagt, ja, ich habe ein gutes Delver-Matchup, weil das die Delver-Leute eigentlich mit meinem Deck gar nicht so gut klarkommen und da auch gar nicht gut adapten können, könnte sagen, jo, ist auch alles fein. Und also ja, das ist deswegen, also genau, es ging um die Festlegung der Kompetenz. Also da festzulegen, so wer ist jetzt auf welchem Spiellevel alleine schon, ist ja super schwierig.
Ja, total.
Die Grundidee wiederum bleibt aber, dass man sagt, naja, wenn man aus jeder Spielstärke irgendwie eine Person hat und die jetzt alle das Gleiche sagen, also sagen, auf allen Levels haben wir die gleiche Meinung, jetzt beispielsweise Ragavan ist doof, macht keinem Spaß und ist auch irgendwie zu stark, so dann raus. Das wäre ja total gut, wenn man dann sagen könnte, okay, wir haben da einen breiten Konsens. Und wenn es diesen Konsens nicht gibt, dann, dass man dann vielleicht keine Änderung macht oder dass dann WotC immer noch die Möglichkeit hat, naja, uns ist das und das aber gerade wichtiger oder das und das gewichten wird schwerer. Das könnte man ja auch machen. Aber ja, generell bleib ich dabei, so gerade für jemanden, der jetzt also wenig spielt, warum hat jemand, der jetzt Legacy wenig spielt und sich auch nicht damit beschäftigt, ich weiß nicht, ob diese Person jetzt einen Anspruch darauf hat, ein schönes Spielerlebnis zu haben. Also das haben wir in keinem anderen Spiel. Also nehmen wir jetzt mal so andere große Online-Games wie Dota oder LOL. Da hast du kein Anrecht drauf und auch ist auch ganz weit entfernt von dem Verständnis, dass einer, der wenig spielt, einen Anspruch darauf hat, irgendwie eine gute Zeit zu haben oder gar zu gewinnen. Wird er, denn wird diese Person nicht. Und deswegen sehe ich das auch gerade noch nicht so. Also deswegen bin ich sehr stark dafür, das eben am Kompetitiven auszurichten, weil ich glaube, dass sich dann auch im mit weniger können sich das ja im Zweifelsfall auch ausbalanciert. Ich glaube, also, dass es wenig Ausnahmen gibt, das noch kurz zu Ende, dass es wenig Ausnahmen gibt, in dem jetzt ein also gleichbleibend schwächer werdende Spieler, dass sich da irgendwo eine Ungleichheit in den Decks auf einmal stark niederschlägt.
Ich glaube, da bin ich zumindest in Teilen anderer Meinung. Weil in erster Linie ist es ja ein Spiel. So. Und in erster Linie möchtest du in einem Spiel auch immer Erfolgserlebnisse haben. Mhm. Und ich glaube deshalb, die Aussage zu sagen, welchen Anspruch hat er darauf, hat jemand darauf zu gewinnen, da bin ich irgendwie bei dir. Den hat man nicht. Man hat aber durchaus den Anspruch zu sagen, wenn ich meine Zeit mit etwas investiere, dann möchte ich da auch Spaß haben, dann möchte ich da Freude haben. Mhm. Und deshalb gibt es in Dota oder League of Legends sowas wie Matchmaking, dass wenn du nämlich eben das Spiel spielst, dass du dann nicht gegen die Leute kommst, die irgendwie seit 20 Jahren das Spiel spielen oder irgendwie die absoluten Pros sind, sondern du spielst dann erstmal auch gegen Naps. So. Wenn du selber ein Napp bist, dann spielst du auch gegen Naps. Und das ist völlig legitim, weil dann werden am Ende mindestens 5 Naps da sein, die sagen, geil, ich habe richtig Spaß gehabt, weil wir gewonnen haben. Und vielleicht im Gegnerteam auch noch 1, 2, die sagen, boah, ist ja cool, mein erstes Spiel, ich habe vielleicht verloren, aber ich konnte immerhin mal 3 Kills machen. So. Und du hast ja auch ein Interesse von Seiten der Spielehersteller, dass diese Leute weiter da bleiben und dass sie weiter Geld ausgeben. So, stell dir vor, du möchtest ein neues Spiel ausprobieren und wirst absolut vermöbelt und hast gar keinen Early Access für Anfänger. Gar kein Easy Access für Anfänger, in dieses Spiel reinzukommen. Da würdest du dich auch verarschen. Dann würdest du sagen, okay, warum soll ich hier jetzt weiter Zeit und Geld investieren, wenn das Skill-Ceiling so super hoch ist? Weil deshalb gibt es ja dieses Ganze. Deshalb hat ja auch irgendwie so Call of Duty jetzt als letztes. Das war ja einer der Titel, die ganz lange kein Skill-Based Matchmaking hatten. Call of Duty hatte ja immer einfach die Leute alle in eine Lobby gehauen. So. Mhm. Und die ganzen Content-Creator, die ganzen Streamer sind alle am Abkacken, weil sie jetzt nur noch auf gute Spieler treffen und eben nicht mehr Leute beeindrucken können mit, ich habe 3-mal in Folge die Atombombe geholt im Multiplayer. Die du irgendwie kriegst, ich glaube, wenn du 30 Kills in Folge machst, um zu sterben, kriegst du bei Call of Duty eine Nuke. Die beendet halt das Spiel. Und dann wissen halt alle so, okay, das ist der krasseste. So, da einer hat alles rasiert, deshalb gibt's jetzt die Atombombe, deshalb ist das Spiel vorbei. Und deshalb hat man sich Call of Duty dann irgendwann angepasst und hat auch gesagt, so, ey, wir müssen auch den Spielern, die einfach nicht so gut sind, die Möglichkeit geben, Erfolgserlebnisse zu haben, dass sie weiter am Start sind. Natürlich nicht, weil sie möchten, dass die Spieler sich gut fühlen, sondern weil sie möchten, dass weiter Geld ausgegeben wird für Skins und für den Season Pass und für weiß ich nicht. Aber genau das gleiche Interesse hat Wizards doch auch, dass man Spielern ein Erlebnis verkauft und sagt, pass mal auf, komm mal ran und hab mal Spaß. Meine Freundin spielt Arena. Und meine Freundin spielt auf Arena ein Deck, das heißt Weiß 3, wo sie einfach irgendwelche weißen Karten reingeklatscht hat. Aber die gewinnt damit Spiele und die freut sich. So, die hat ein Erfolgserlebnis. Und das ist ja das ganz Wichtige.
Ja, ich bin auch in allen Punkten bin ich oder habe ich dafür vollkommen Verständnis. Jetzt kommen wir aber kurz einmal zurück in die Realität und bleiben konkret bei Legacy. Bei Legacy haben wir erstmal den hohen Anspruch, mit der Einstiegshürde vom Geld her bei Legacy. Und das Interesse von Wizards ist da, glaube ich, am ehesten, dass die einzelne Person nicht Legacy spielt, all ihre Karten verkauft und Draft und Standard spielt.
Naja, aber warum gibt's denn so Sets wie Modern Horizons, wie die ganzen Master-Sets oder auch eben irgendwie Secret Lairs? So, die verkaufen sich eben auch an die Legacy-Spieler.
Ja, aber da sind Modern und Commander die Hauptabnehmer.
Ja, in Commander ganz sicher, genau. Also ich sag mal, so ein Eternal Masters, das hatte ja auch dediziert schon irgendwie Mana Crypt und ein Jace, der damals noch nicht Modern Legal war und noch so ein paar andere Dinger. Also da war irgendwie schon die Aussage oder die Zielgruppe auch tatsächlich so ein bisschen eher noch Legacy. Und auch wenn wir uns die ganzen Modern Horizons Unfälle angucken, ich meine, die haben den Namen Modern schon drin, aber auch da ist sicherlich ein großer Treiber irgendwie Legacy, ne? Dass man das irgendwie den Markt angreifen wollte. Und ich glaube, so ein Secret Lair oder sowas, das kaufst du, Secret Lair Serum Visions, nee, das ist ein schlechtes Beispiel, Secret Lair Brainstorm oder sowas, das kaufst du dir halt nicht, wenn du im Legacy nur vermöbelt wirst. So. Wobei, dann kannst du noch auf Pauper zurückfallen, das hatten wir ja gerade schon.
Wie gesagt, ja, also nicht nur Pauper, sondern ich kenne die Marktanteile jetzt nicht. Ich bin nur, also das ist tatsächlich gerade für mich eine kleine Glaubensfrage oder von dem, was ich nur mitkriege. Wir haben Legacy ist ein super, super, super kleiner Teil und Commander ist ein riesen Teil an Spielern, die auch bereit sind, immer wieder für neue Karten zu investieren und auch für Pimp zu investieren und für verschiedensten Kram. Also ja, die Spielerbasis ist auch so breit, dass sich einige die günstigste Variante einer tollen Karte, also den möglichst günstigsten Jace, also irgendwie, was weiß ich, das neue Master-Set auf Spanisch oder so. Und dann gibt's den anderen, der sich irgendwie den Full-Art-Foil-Russisch irgendwie kaufen möchte. Gibt von bis. Und ich glaube, dass Legacy da eben ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil ist. Deswegen, auch wenn ich deinen ganzen Überlegungen gerade an sich mitgehe, über Spieldesign, was möchte eigentlich derjenige, der auch sein Produkt verkaufen will, machen, das ist alles in der Praxis nicht auf Legacy anwendbar. Und dann wären wir wieder darum bei der Frage, so wie wirkt sich das jetzt aufs Panel aus? Und ich glaube, die einfache Lösung ist, es wird es nicht geben und ich bin so auch nicht richtig traurig drum, dass es so ein Panel geben wird. Eben auch wieder mit der kleinen Frage, glaube ich, die wir noch nicht geklärt haben, so wer möchte das überhaupt machen?
Ja, denn genau. Also du
was bist wir haben,
gerade entschuldige, gerade, lass mich kurz einwerfen, Legacy, Twitter, die Community, ganz vieles toxisch, ganz viele Leute gehen, oder was heißt toxisch, gehen sich aber auch einfach sehr stark ein, so nimm diese Diskussion Ban Raghavan oder Ban Days, wie sich da teilweise angegangen wird auf Twitter, und jetzt stell mal vor, du bist der eine Typ, der in diesen Panels, der eine Entscheidung treffen soll, du weißt ganz genau, dass die Hälfte davon in deinen DMs danach ist und beim Turnier nicht mehr mit dir redet.
Ja, genau. Also das war auch eigentlich mein Punkt, so wer möchte da das Community-Feedback haben und wie viel angenehmer ist es dann einfach auch Personen von außen zu nehmen. Nicht eben aus der Mitte der Legacy-Community, sondern eben von außen. Und da haben wir Wizard schon mit.
Ja, voll. Voll. Ich habe übrigens gerade gesehen, es gibt 27 Versionen von, einfach nur kurz als Funfact nebenbei, von Brainstorm, gerade auf Card Market gelistet, ja? 27 verschiedene. Davon sind 4, 8, 12, 16, 17 nach 2015 gekommen, Digga. Das ist so wild, was da passiert.
Das ist ja generell der neue Trend, also dass wir überhaupt also Karten in verschiedensten Versionen haben, damit jeder auf seine Weise sein Deck individualisiert perfektionieren kann. Und das ist ja eigentlich wiederum der Commander-Grundgedanke, dass dein Deck irgendwie dich irgendwie widerspiegelt.
Ja. Und gut, aber den nehmen ja auch Legacy-Spieler durchaus wahr. Also so.
Ja, auf jeden Fall.
Wird ja super viel gepimpt in Legacy.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also aber ich kenne wenige, die einfach nur die billigste Version kaufen.
Ja, das stimmt. Das liegt aber auch daran, dass Pimp mittlerweile ja auch verhältnismäßig günstig geworden ist. Also du kriegst ja auch die derzeitigen Foils im Vergleich zu den normalen Karten sind ja gar nicht mehr so viel teurer. Also nehmen wir jetzt mal eine Force of Negation, da kostet was die Originale, kostet 70 und das Edged Foil kostet dann 90 oder so. Wenn wir das jetzt mit sowas, also je nachdem, ich ist jetzt gerade einmal so aus dem Halbgedächtnis, das war ja auch nicht immer so. Und das ist jetzt ja auch an dieser Pimp-Flut geschuldet.
Ja, 70 und 80 ist sogar nur der Unterschied. Die normale kostet etwa 70 und die Edged Foil 80. Und die normale Foil Old Frame, die kostet dann 140.
Ja, genau. Das ist dann wieder ein Unterschied. Aber es gibt halt Pimp, der dann auch wieder günstiger ist. Oder halt auch wieder für jeden was dabei.
Ja. Und das ist auch, also das ist ja auch legitim, dass sowas passiert, so, ne? Alles in Ordnung. Wizard stellt ja auch in gewisser Art und Weise eine Infrastruktur für uns auf, so. Dann ist es doch in Ordnung, wenn sie Geld dran verdienen. Ich glaube nur, dass ich noch nicht so ganz ich sehe noch nicht, warum Wizards nicht das Interesse haben sollte, Legacy zu einem ähnlichen profitablen Format in Anführungszeichen zu drehen, wenn es eben um Einsteigerfreundlichkeit und um Secret Layers und Produkte und so weiter und so fort geht. Weil ich glaube, wir haben uns darauf geeinigt, die geben letztendlich sehr, sehr wenig darauf, wie es den Spikes geht und wie es den krassen Grindern geht, weil sie da eben nichts verdienen, so, ne?
Richtig.
Sondern dann kommt wieder diese Einsteigerfreundlichkeit, dieses ganze Ding dazu. Und ich glaube, wenn sie realisieren, dass sie auch nur 100 Euro mehr verdienen können, dadurch, dass sie Legacy so ein bisschen easier accessible machen, oder einfach neue Spieler ins Format kriegen, die vielleicht einfach schneller Erfolgserlebnisse haben und so weiter und so fort und mit ihren Decks weiter lange zocken können, ist das vielleicht ein Weg, den sie gehen können oder würden, weil warum sollten das nicht tun?
weil sie da Schwierigkeiten haben mit der Reserved List. Also, wie sollen sie das denn jetzt More Accessible machen? Also,
alle Death and Taxes spielen.
Ja, alle Death and Taxes spielen. Und das ist, also, Moment, nur mal kurz festhalten, ne? Das ist ja jetzt, also wir sagen ja Death and Taxes, hey, kannst du spielen? Ja, ist immer noch ein Tausender oder so? Ja, also, das ist jetzt nicht so, also klar, da können sie ordentlich printen, aber also selbst wenn
Legacy 500 Euro. Da wurde ja auch ordentlich geprintet. Also, ja. Es ist ja ein Irrglaube zu sagen, Death and Taxes kostet gerade Taui, obwohl keine Reserved-List-Karten drin sind, weil das alles nicht geprintet wird, ne? Ich glaube, die Talia kostet mittlerweile irgendwie 3 Euro oder sowas nur noch. Also, die ist ja, ja. Schon super günstig.
Ja.
Aber auch ein Stoneforge Mystic, der wirklich viele Reprints bekommen hat in letzter Zeit, der liegt noch beim Pfuffi das Stück. Also, der hat ja seine Masters Reprints bekommen, der Stoneforge Mystic. Double Masters und diese Double Masters Extras Karten gab es ja auch noch, diese andere Art und sowas. Also, da ist ja echt eine Menge passiert. Und das ist einfach trotzdem noch eine super teure Karte. So. Und ich gucke gerade, was sonst noch alles teuer ist im Death and Taxes.
Na, die Solitudes, die Vials.
Die Solitudes, genau. Die sind sogar theoretisch noch im Print, die Solitudes.
Ja, aus einem Master Set.
Ja. Ja, genau. So, aber Ursas Saga, genau, hast du dann auch wieder ein teures Ding. Caracas ist immer noch teuer, auch wenn die schon Reprints bekommen. Also da subsummiert es sich halt irgendwie alles. Und dazu kommt, dass Death and Taxes jetzt ja auch mit 80 Karten gespielt wird. Das heißt, du hast noch 20 Karten mehr, die du kaufen musst, die potenziell auch teuer sind. Wenn man sagt, eine Legacy-Karte kostet ein Fuffi, ist das schon mal 100, kostet 5 Euro, ist das schon ein Huni mehr, so, ne?
Mhm.
Ja. Super wild, Alter. Und ich muss mich korrigieren, ich sehe, hier ist doch eine Reserved-List-Karte in Death and Taxes, nämlich der Peacekeeper.
Ach so, ja. Nein. Ja, ja, der gute Peacekeeper. Ja, aber es bleibt dabei, also Legacy wird wahrscheinlich kein Panel kriegen, wobei wir uns jetzt einigermaßen einig sind. Also ein Panel wäre irgendwie schon nicht schlecht, aber irgendwie die Umsetzung gestaltet sich schwierig. Warst du da an Bord oder hattest du da noch was anderes?
Da bin ich an Bord, auf jeden Fall. Ich frage mich nur gerade, ob das nicht einfach so Stockholm-Syndrom ist, dass ich mich freue über jede Aufmerksamkeit, die man bekommt. So, weißt du, also ja. Ja, ob ich jetzt sage, Panel is the way to go, einfach, weil ich mir wünschte, dass Legacy vielleicht irgendwie acknowledged wird. So, vielleicht ist Panel auch eine absolute Scheißidee, wenn ich eine gute Alternative kriege.
Ich glaube auch, dass sich die Panel-Diskussion schnell ergeben würde, wenn zum Beispiel der Affe jetzt einfach geht.
Ja.
So, mal in den Raum geworfen wäre wahrscheinlich so. Aber
wir sind Kurz zum Punkt, wir sind beide der Meinung, möchte ich mal kurz bestätigt haben, dass es absolut Quatsch wäre, Legacy zu privatisieren, in Anführungszeichen.
Damit meinst du was? Also, dass man ohne
den Support... Naja, dass jetzt irgendwie sich SCG zusammensteckt mit, keine Ahnung, den großen Organisationen in Europa und dass man sagt, okay, wir übernehmen jetzt Legacy und machen unsere eigenen Bannlisten und dezentralisieren das von Wizards aus.
Nee, auf keinen
so
Fall.
Wie man, so wie Commander Fall. Ja zum Beispiel mal gestartet ist, ne, bevor Wizards das unter... Oder Pre-Modern immer noch funktioniert, glaube ich. Ja, muss ja.
Nee, auf keinen Fall. Also, wäre nicht gut. Also auch, weil dann Modo, glaube ich, als großes Standbein wegfällt. Ich glaube, das wäre... Ja, Alter,
Modo ist echt so der Superglue, ne?
Ja, also genau. Das ist auch wenn auf Modo Magic spielen einfach nochmal was anderes ist. Und wir hatten auch vor der Show gesprochen, also wir haben jedes Local-Meta ist anders als das League-Meta und das League-Meta ist nochmal anders als das kompetitive Challenge-Meta. Sind alle grundlegend verschieden, oder was heißt grundlegend verschieden, aber in verschiedenen Ausprägungen verschieden, also besonders jetzt so, was das beste Deck angeht oder eines der besten Decks angeht, UR Delver, während das in Leagues wenig anzutreffen ist, ist es natürlich in Challenges deutlich mehr und wie die einzelne Ausgestaltung im Local-Meta ist, ist nochmal, ja, sowieso verschieden, aber trotzdem hält es das zusammen, einfach weil man da sich doch irgendwie konsequent spielen kann, es ist auch irgendwie nicht so teuer, man wird seinen Kram auch schneller los, zwar immer so ein bisschen verlustbehaftet, aber halt jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie den 20 Euro groß hinterher trauern würde.
Ja.
Und deswegen, das wäre, glaube ich, ein großer Fehler, das zu privatisieren.
Welche privilegierte Position eigentlich, ja.
Ja, ja gut. Dass Magic oder Legacy im Speziellen privilegiertes Hobby ist, zweifelt keiner von uns an.
Ja, definitiv. Und genau, gerade Legacy. Ja, ey, haben wir doch wieder die Welt umrundet, oder? Oder hast du
ich noch glaub auch.
Ich finde, das können wir als abschließenden Gedanken stehen lassen.
Genau.
Krass. Schöne Diskussion, ey. Schöne Ideen, ja. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Kann man auch, glaube ich, einfach mal so in der Folge sagen.
Ja.
War doch cool. So. Dann würde ich sagen, weil wir nichts mehr haben.
Nö.
Ey, es war sehr schön. Hat viel Spaß gemacht. Und danke an alle, die es bis hier geschafft haben. Hört weiter Snapkeep, supportet euren Local Game Store, spielt Legacy. Und wir wünschen euch, auch wenn es am 15. vielleicht ein bisschen spät ist, einen schönen Start ins neue Jahr. Und kommt gut rein und bleibt gesund.